Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Die Plattform auf der 102,6 Radio Free FM. Und wenn man anfängt, aus dem Leben in den wohlverdienten Ruhestand zu gehen, dann ist das Leben noch lange nicht vorbei. Dann kann man immer noch viel Neues lernen, viel Neues entdecken. Und das haben sich die drei heutigen Gäste auch gedacht. Sie sind mit ihrem virtuellen und realen Lern- und Kompetenznetzwerk älterer Menschen e.V. heute hier. Und ich darf Sie ganz herzlich begrüßen bei mir im Studio. Zum einen Markus Marquardt und Barbara Heinze, zwei der Vorstände des Vereins und fürs Kulturtablett verantwortlich, Beate Braun. Erstmal ihr drei herzlich willkommen im Studio von Radio Free FM.
Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.
Ja, für Radio Free FM am Mikrofon bin ich heute Maximilian Strauß und wir sprechen in der kommenden Stunde gemeinsam über den Verein und was sie alles zu bieten haben, was für die ältere Generation da Schönes auf sie wartet. Der Verein, wie mir der Herr Marquardt eben schon mal gesagt hat, ist jetzt 20 Jahre alt. Genau 20 Jahre.
Im Dezember werden es 20 Jahre sein.
Im Dezember 20 Jahre. Und wir gehen erstmal vielleicht zurück zum Anfang. Vor den 20 Jahren, das müsste dann, wenn wir jetzt im Jahr 2022 sind, somit im Jahr 2002 geschehen sein mit der Gründung. Wie hat alles dort begonnen? Was waren die ersten Ideen, die Impressionen? Warum war für euch wichtig, dass ihr das machen möchtet?
Also der Verein ist aus der Arbeit bzw. einem Modellprojekt entstanden, das hier im Kontext vom Seniorenstudium umgesetzt worden ist. Und da ging es eigentlich darum, neue Formen des virtuellen Austausches, des Nutzens vom Internet für ältere Menschen zu erschließen. Das war sozusagen der Ansatz immerhin schon vor 20 Jahren. Und da haben wir gemeinsam mit anderen Universitäten, also einerseits die Universität Ulm, das ZAWIF, aber auch andere Universitäten, zum Beispiel Leipzig und Kiel, haben damals schon zusammengearbeitet. Und daraus ist eine Initiative von Senioren und Seniorinnen entstanden. Und die gesagt haben, wir wollen auch über dieses Projekt hinaus weiter uns vernetzen. Und dazu ist dann die Idee entstanden, 2002 im Dezember, genau gesagt am 11. Dezember in Berlin damals den Verein zu gründen. Und ich bin nicht ganz sicher, Barbara, ich glaube, du warst noch nicht mit bei der Vereinsgründung mit dabei. Also so ein bisschen die Mutter des Vereins war damals Carmen Stadelhofer, die das ZAWIF, das Zentrum für allgemeine wissenschaftliche Weiterbildung, geleitet hat und eben auch dieses Modellprojekt mit koordiniert und verantwortet hatte.
Ich würde dazu noch ergänzen, es ist ein virtuelles und reales Netzwerk. Das heißt, es besteht nicht nur darauf, dass man am Computer arbeitet, sondern dass man auch gemeinsame Dinge macht, reist, dass man Veranstaltungen besucht, dass man auch die persönlichen Kontakte pflegt, dass man sich miteinander austauscht. Und das Entscheidende auch, dass wir als Senioren ernst genommen werden, dass wir gebraucht werden, dass wir nicht nur sozusagen dahin dämmern sollen, sondern dass wir für uns selbst endlich was tun, was nicht nur alleine mit der Familie zu tun hat, sondern was mir selbst als Rentnerin oder so wirklich auch was bringt. Und das Entscheidende ist, dass das nicht wie bei einem Workshop oder Kurs läuft, sondern dass man selbst Ideen entwickelt, dass man selbst Vorschläge macht, dass man selber daran arbeiten darf, dass man sozusagen beeinflussen kann, mit wem man das zusammen machen möchte und dass das Ganze betreut wird oder dass einem dadurch geholfen wird durch einen Mentor, der eben innerhalb des Vereins dann zur Verfügung gestellt wird.
Das stelle ich mir einen sehr interessanten Punkt vor, gerade wenn wir auf das Virtuelle schauen. 2002, da gab es zwar schon die Computer, die Einzug gehalten haben, gerade im Berufsleben, aber es ist mit dem Stand von heute, glaube ich, überhaupt nicht mehr vergleichbar. Heute sind wir in einem Zeitalter der Digitalisierung und ich glaube, die hat auch Sie die letzten 20 Jahre in Ihrer Arbeit maßgeblich geprägt.
Ja, wobei man muss sagen, vor 20 Jahren waren eigentlich schon die Möglichkeiten, die man hatte, schon sehr weit ausgereift. Sie waren halt eher im Experimentierstatus und ich glaube, das ist auch das Besondere des Vereins gewesen und von vielen, die mitgemacht haben, dass sie das, was heute vielleicht so ein bisschen Alltag ist, gerade auch nach Corona, dass sie das mit experimentieren wollten, ausprobieren wollten. Also es gab dort zum Beispiel Lesegruppen, das heißt, die haben Bücher gemeinsam gelesen und das heißt, jeder für sich gelesen und dann haben sie aber gemeinsam diskutiert über das Internet. Es gab damals Foren, heute würde man, glaube ich, gar nicht mehr mit Foren arbeiten. Damals haben wir Foren gehabt, wo über das Forum dann diskutiert worden ist und insofern bis hin zu Videokonferenzen. Damals hatten wir NetMeeting, das war sozusagen eines der ersten, funktionierte relativ gut von Microsoft, vielleicht viel besser als manches Tool heute, aber das haben sie wieder eingestellt. Und insofern waren die Seniorinnen und Senioren, die dabei waren, richtige Pioniere und haben, weil sie einerseits weiterbildungsinteressiert waren, weil sie andererseits auch für die Technik offen waren, was ganz Neues ausprobiert. Vielleicht was heute ja im Alltag schon viel selbstverständlicher ist. Damals war es das nicht.
Wenn wir jetzt gerade mal an die Seniorinnen und Senioren denken, wenn man mit der Technik konfrontiert ist, da gehört schon einiges dazu, vor allem wenn man es noch im hohen Alter vielleicht sogar vom Level 0 an lernen muss und noch nie damit zu tun hatte. Muss man da aus einem bestimmten Holz geschnitzt sein? Ja, ich kenne Ihre Geschichte nicht, was Sie im Berufsleben gemacht haben, aber gehört da irgendwas dazu oder haben Sie wirklich ein so breites Spektrum, dass da jeder kommt und sagt, und ich will das jetzt auch noch können?
Also die Frage ist berechtigt. Wir haben im Prinzip unterschiedliche Leute, die in diesem viele Vereinen mitmachen. Die einen, die kommen vom Beruf her, haben die schon ein bisschen Erfahrung, auch mit Computern, auch ich, zum Beispiel ich. Aber in der Regel hatten gerade die Frauen, die älteren Frauen, hatten Vorteile in diesem Verein, weil sie sozusagen innerhalb der Familie, hat der Mann den Computer gehabt und der hat dann also für die Frau dann irgendwas dann rausgesucht, wie du willst das und das wissen, ja, ich guck mal im Computer. Und das durften wir jetzt in diesem viele Vereinen selber machen und selber ausprobieren, so dass es sagen wir mal unterschiedliche Interessen gab, die einen, die auch technisch was dazu lernen wollten und die anderen, die sich ein völlig neues Terrain für sich selbst entdeckt haben damit, mit der Digitalisierung und da eben die Hilfe bekommen haben in dem Verein.
Darf ich Sie da gerade persönlich fragen, als Sie im Verein angefangen haben, wie war für Sie das alles zu entdecken, das alles zu lernen?
Ich bin durch meine Nachbarn dazu gekommen, weil die hat mich sozusagen hier zum Free FM da gelockt, zu einer Sendung, die ihr da, die Lilla Stunde da bearbeitet habt. Und meine Nachbarin war auch beim ZAWIF. Von dem ZAWIF hatte ich noch nie was gehört. Also bin ich dahin. Und wenn man dann im ZAWIF war, hat man sich auch beim viele Vereinen angemeldet, weil der deutschlandweit agiert. Mhm. So bin ich da, weil ich die Themen, die da bearbeitet wurden, sehr interessant fand. Die Leute fand ich lustig. Also ich habe dann, nachdem ich beruflich aufgehört habe, fand ich das richtig gut und anspruchsvoll mit interessanten Leuten, interessante Themen, auch neue Techniken. Auch da habe ich dazugelernt. So bin ich praktisch in diesen Verein da reingekommen und hatte sehr viel Freude dabei.
Vielleicht an dem Punkt, ich glaube, die wenigsten sind in dem Verein gekommen, weil sie Technik was mit Technik machen wollten, sondern weil sie sich eher mit anderen getroffen haben. So ein Brennpunkt von dem Verein ist Bad Urach gewesen. Da gibt es ein Tagungshaus von der Landeszentrale für politische Bildung und dort gab es seit ich glaube seit 96 oder so schon ein oder zweimal im Jahr solche Kompakt-Weiterbildungsseminare, die über eine Woche gingen, wo dann auch aus dem ganzen Bundesgebiet Menschen gekommen sind. Und ich glaube, das war so die Motivation dann überhaupt, da mitzumachen und sich dann aber auch mit den Leuten auszutauschen. Und ich glaube, ihr wart beide auch schon in Bad Urach und für immer, euch war das auch immer der Zugang, dann letzten Endes Vereinsmitglied zu werden.
Ich war vorher schon Vereinsmitglied, und zwar, weil ich die Akademiewochen besucht habe, nachdem ich in den Ruhestand gegangen bin. Für mich war das ganz was Neues. Ich habe in meinem Leben keine Universität gesehen, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich zur Welt kam, man gucken musste, da hat die Schule noch Geld gekostet, studieren konnte man nicht, Abitur machen konnte ich auch nicht. Was man werden wollte, konnte man nicht, kostet Geld. Also was man dann werden konnte, da musste man dann gucken, dass man daraus das Beste macht. Und als ich dann in Ruhestand ging, habe ich die Akademiewochen besucht an der Uni. Ich wusste das von früheren Kollegen, die da auch hingegangen sind. Und ich war begeistert, muss ich sagen. Und im Jahr 2007, bei den Akademiewochen, wurden dann auch immer diese Vereine vorgestellt. Unter anderem wurde Viele vorgestellt, und da hatten die Damen von Viele gerade ein Buch herausgebracht, weil sie die Damen, also die Straßennamen von weiblichen Wesen erklärt und erforscht hatten und dazu ein Buch herausgegeben haben. Und ich war so begeistert von den Damen, dann habe ich gefragt, ob ich mitmachen darf, weil ich ja überhaupt kein Studium habe und eigentlich nicht zur Uni gehöre. Aber ich habe mich da sofort wohlgefühlt und habe dann später auch eben das Kulturtablett übernommen.
Was hat es denn mit dem Kulturtablett auf sich? Was dürfen die Senioren und Seniorinnen dort erwarten?
Erstens mal, der Name Kulturtablett kommt daher, weil wir die Kulturprogramme so auf einem imaginären Tablett servieren. Ich mache Einladungen, wenn ich lese, es gibt da und da besondere Ausstellungen, dann organisiere ich Führungen und Reisen dorthin, mache eine Ausschreibung, Einladungen, und dann melden die Teilnehmenden sich an. Und dann haben wir einen wunderschönen Tag. Wir waren also in mehrere Male schon in der Kunsthalle in Karlsruhe, schon ein paar Mal in der Bayer Foundation in der Schweiz, in Stuttgart, in München, Baden-Baden, auch kleinere Museen, Bad Waldsee oder Lindau. Also wo uns was angeboten wird, da gehen wir hin. Und bei unserem letzten Museumsbesuch habe ich dann mal vorgeschlagen, wir könnten doch mal eine Rheinreise machen. Und das fand rundum Begeisterung. Und das habe ich jetzt organisiert, und wir kommen gerade zurück von der Rheinreise. Wir waren erst in Neuwied, sind den Rheinsteig gewandert nach Leutesdorf, haben dort in der Jugendherberge übernachtet, vorher eine Weinprobe gemacht, sind dann am nächsten Tag nach Koblenz gefahren, haben dann die Festung besichtigt mit einer Führung, mit der Seilbahn mussten wir hochfahren. Und am Nachmittag, nach dem Mittagessen, haben wir eine Stadtführung durch Koblenz gemacht, durch die Altstadt, und sind dann mit dem Zug zurückgefahren. Und ich denke, es war für alle, die dabei waren, eine Bereicherung und ein Kennenlernen einer Gegend, die sie bisher nur so im Vorbeifahren kennengelernt haben. Und für mich ist es die Heimat.
Also Sie kommen auch dort her, wenn ich das hier richtig raushöre.
Aus Neuwied, ja.
Auf jeden Fall klingt es, wie als wäre es eine schöne Reise gewesen, die nicht nur mit neuen Informationen, mit neuen Dingen zum Lernen, sondern auch gemeinschaftlich, kulturell geprägt und gepflegt worden ist.
Es war ein wichtiger Punkt, sich näher kennenzulernen. Und das ist uns wirklich gelungen.
Ich denke, gerade wenn wir in die letzten 2 Jahre zurückdenken, war das nicht immer im vollen Umfang so möglich.
Nein, da musste ich dann die Führungen übers Internet machen. Dann habe ich geguckt, wo gibt es was, und habe dann die Links zu diesen Ausstellungen dann an die Teilnehmenden verteilt, und die mussten sich dann selber informieren. Ohne Führung und ohne alles übers Internet. Aber das ist auch gegangen, und habe viele gute Rückmeldungen gekriegt.
Ist natürlich schöner, wenn man da in Person wieder gemeinsam hinreisen kann und sich das vor Ort anschauen. Wie viele Teilnehmer sind denn da in der Regel dann so dabei? Wie groß ist die Anzahl?
Ganz unterschiedlich. Ich würde sagen zwischen 15 und 25. Jetzt noch bei der Neuwied-Reise waren wir 16.
Also, und wir haben es allesamt, alle 16 waren ja der Meinung, endlich nach Corona haben wir uns praktisch zum ersten Mal seit ewigen Zeiten wieder gesehen. Und das war so eine große Freude, also, dass man sich endlich mal wieder sehen kann, dass man miteinander reden kann, dass man über die anderen verschiedenen Entwicklungen und was so sich alles ereignet hat, darüber reden konnte und einfach miteinander nett zusammen gegessen hat und besichtigt hat und einfach mal wieder so diesen menschlichen Kontakt, der einem so sehr gefehlt hat, vor allen Dingen den Älteren. Ne? Also das haben wir sehr vermisst.
Also haben Sie auch, denke ich, dieses Mal bei der Reise viel zu besprechen gehabt, sich lange nicht so gesehen, viel auszutauschen. Ich hoffe, da war genug Zeit in der ganzen Reise eingeplant, dass da nichts zu kurz gekommen ist.
Wir waren lange Zeit im Zug auch. Also da hat man lange Zeit gehabt, sich zu unterhalten.
Und wir haben viele Fotos gemacht und die Idee ist jetzt, an einem der nächsten viele Webinare online auch die Leute einzuladen, die jetzt nicht dabei sein konnten, und denen Fotos zu zeigen von der Reise und einfach ein bisschen zu erzählen, was haben wir erlebt und was haben wir auch Neues gelernt.
Ich wollte noch was Wesentliches sagen, diese Organisation von deutschen Reisen mit der Bahn. Das ist nämlich gar nicht so einfach mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Es ist viel leichter, das mit Bus zu organisieren und dann die Leute in den Bus zu stecken und dann fährt man dahin. Aber hier die Busverbindungen, die Zugverbindungen hin und her. Also es sind ja auch alles keine jungen Leute, sondern Ältere, wo man da Rücksicht nehmen muss, dass sie nicht so weit laufen können. Also das war ein Mordsaufwand, den die mit denen du, Beate, in vorzüglicher Manier da organisiert hast. Und das ist ganz enorm, wie sie das hinkriegt. Und das ist auch ein zusätzlicher Aufwand. Wir haben das aber sehr geschätzt, dass wir praktisch mit dem ersten Fuß, den wir sozusagen in die Bahn gesetzt haben, schon mit unserer Kommunikation anfangen konnten. Und praktisch das alles dazugehörte, die Anreise und auch nachher die Rückreise, so dass das ein spezielles Erlebnis ist, wenn man das nicht in Busreisen macht. Da ist das nicht möglich.
Also sind Sie alles mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren? Das ist wirklich, glaube ich, eine starke Leistung.
Ja, eben, sage ich.
Aber dazu muss ich jetzt was sagen. Wir waren nämlich in der Schweiz mit dem Bus. Und ehrlich gesagt habe ich nicht die Absicht, das nochmal zu machen, weil Senioren haben ja manchmal irgendwelche Hemmnisse, dann teilzunehmen. Und dann auch möchten sie das nicht zahlen. Und man rechnet und tut und macht. Und es gibt dann wirklich ein Problem. Also ich habe beschlossen, mit dem Bus fahre ich nicht mehr. Mit dem Zug ist es... Also jetzt haben wir eine Gruppenkarte gehabt, aber normalerweise nehme ich die Ländertickets, entweder das Bayern-Ticket, wenn wir nach München fahren, oder das Baden-Württemberg-Ticket, wenn es die andere Richtung ist. Und die Schweiz war natürlich auch mit dem Bus. Und da habe ich auch einen Tag vorher, kriegen sie Absagen und dann stehen sie da, wer zahlt das denn dann? Und dann hinterher das auf alle anderen umzulegen, ist sehr ungerecht. Und ich schreibe zwar immer, bitte macht eine Reiserücktrittskostenversicherung, aber das funktioniert nicht mehr.
Ja, was 9-Euro-Ticket konnten wir jetzt leider nicht mehr nutzen für die letzte Reise. Ich weiß nicht, gab es mal mit dem 9-Euro-Ticket schon?
Ich wollte was machen, aber ich war selber den ganzen Sommer über unterwegs. Ich wollte zum Campus Galli. Und das machen wir aber im Oktober noch und das machen wir dann beim Länderticket. Das ist so viel teurer dann für jeden auch nicht, weil sie ja, wenn sie ein Bayern-Ticket für 48 oder 49 Euro durch 5 teilen, ist es auch nicht teurer oder nicht wesentlich teurer. Und dann fahren wir nach Sigmaringen und nach Meßkirch weiter mit dem Bus und dann ins Campus Galli. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was das ist.
Die Frage ist, wissen unsere Hörer, was es ist? Das ist ja viel wichtiger, würde ich mal sagen.
Und ich muss gestehen, ich weiß es auch nicht.
Also das Campus Galli ist eine Gegend in der Nähe von Meßkirch, wo man versucht, nach alten Plänen, die an St. Gallen gefunden wurden, ein Dorf wieder aufzubauen, mit den gleichen Methoden, wie man das im Mittelalter gemacht hat. Also ohne Hammer, ohne Nägel, ohne alles. Und da steht jetzt schon eine Kirche, da stehen schon 2 oder 3 Häuser. Man kann den Handwerkern zuschauen. Man kann essen, was die dort früher gekocht haben. Und das, denke ich, ist auch eine interessante Sache, sich mal anzuschauen.
Aber man hört auf jeden Fall deutlich raus, Sie sind einige Male im Jahr unterwegs. Wie oft genau, wie viele Reisen machen Sie denn mit dem Kulturtablett?
Das ist unterschiedlich. Jetzt wegen Corona waren es wenige. Aber letztes Jahr waren es, glaube ich, 6 oder 7. Dieses Jahr war es nicht so viel, weil ich im Sommer unterwegs war viel. Das war jetzt die 3. dieses Jahr. Aber jetzt kommen noch ein paar.
Also noch einiges auf dem Programm, auch für die Zukunft. Schöne Reisen. Wenn Sie zurückdenken an all die Reisen, die Sie bisher gemacht haben, gab es da einen Moment, der Ihnen irgendwie besonders in Erinnerung geblieben ist?
Eigentlich die letzte, weil wir uns schon eigentlich ziemlich gut kannten. Und dann, wenn man sie schon kennt, dann ist der Kontakt untereinander noch herzlicher, noch schöner, noch, dann ist man noch aufgeschlossener für alles Schöne um einen rum. Das war also wirklich eine tolle Reise.
Und gehen die Senioren dann wirklich bei jeder Reise mit?
Also ich organisiere es ja. Ich muss die Tickets haben. Ich muss mich treffen mit den Damen und Herren. Also mir hat mal jemand gesagt, ich habe Angst, wenn ich alt werde, wenn ich sehe, die laufen wie Gänse hinter dir her. Und dann habe ich gesagt, wenn du das organisieren würdest, würde ich vielleicht hinter dir herlaufen.
Wahrscheinlich haben sie nur Angst, irgendwo in einer fremden Stadt irgendwo verloren zu gehen.
Ja, also wir haben auch schon einige Probleme gehabt bei Damen, die dann ganz einfach nicht mehr mitkommen, die vielleicht mal umgefallen sind, hatten wir auch schon. Und wenn wir zum Beispiel wir waren in Heidenheim auf Schloss Hellenstein und haben die Oper angeschaut, Freilichtoper, und da habe ich eine Dame, die ist 88 und die unbedingt mit möchte, die haben sie dann am Arm. Und die hat dann nicht etwa Schuhe an, in denen man laufen kann, weil so ein Schloss hat solche Wackersteine, über die man laufen muss. Und die hing mir wirklich so am Arm. Und wenn jemand anders helfen wollte, hat sie immer gesagt, nein, das macht Beate.
Also wir hatten jetzt bei der Rheinreise, die älteste Teilnehmerin war 96 Jahre alt. Die ist zwar auch einmal gestürzt, hat sich aber glücklicherweise nicht arg so verletzt, aber sie konnte jetzt nicht alles mitwandern, aber war trotzdem immer irgendwie dabei. Und ich glaube, es ist auch für sie wichtig, nicht abgehängt zu werden, sondern eben auch mit anderen noch was unternehmen zu können. Und wir haben eine andere Gruppe in Lübeck, die sehr aktiv ist, und die waren jetzt gerade im Juni zum Beispiel in Berlin und haben ein paar Tage jetzt Berlin sich angeschaut, und wir hoffen auch da, dass es dort noch einen Bericht gibt. Also auf der Webseite gibt es schon einen Bericht, aber wir eben auch ein Webinar nochmal gemeinsam haben, wo die dann von ihren Erlebnissen berichten, so wie wir jetzt eben auch von der Rheinreise berichten werden.
Also da haben sie auf jeden Fall einiges zu berichten und haben tolle Ausflüge für die Seniorinnen und Senioren. Aber wir haben schon gehört, wenn halt nicht nur das Alter, sage ich mal, in der Zahl steigt, sondern auch die Zahl der Gebrechen, dann wird es irgendwann auch ein bisschen schwierig. Haben Sie, also was macht man tatsächlich mit Senioren und Senioren, die vielleicht nicht mehr so gut zu Fuß sind oder irgendwie Unterstützung brauchen? Haben die noch die Möglichkeit, auf allen Reisen mitzugehen oder auf einem Teil zumindest des Angebots?
Also ich schreibe dann schon bei der Einladung rein, dass es, wenn der Weg weit ist zu einer Kunsthalle oder zu einem Museum, wir haben so und so lange Fußweg, bitte melden sich nur die an, die wirklich so weit laufen können. Und die beiden alten Damen, die von denen Markus gerade erzählt hat, die haben ganz einfach gehört, dass wir da hinfahren und wollten unbedingt an den Rhein und wollten das mal miterleben. Und sie sind nicht gewandert. Sie sind dann gefahren worden und haben auch die Besichtigungen, sind mit auf die Festung gefahren, haben sich dann da hingesetzt und gewartet, bis wir wiederkommen, waren dann wieder beim Mittagessen dabei und dann sind dann mit dem Taxi zum Bahnhof schon gefahren, während wir die Stadtbesichtigung gemacht haben. Man muss dann einen Ausgleich finden. Aber das geht nicht bei allen.
Genau.
Also manche sind möchten unbedingt und denken, sie können es noch. Und wenn sie es nicht können, also es war auch schon mal jemand ganz arg beleidigt, weil ich gesagt habe, das schaffst du nicht.
Und für diejenigen, die es eben nicht mehr können, ist dann die Idee, das Ganze virtuell anzubieten, sodass man einfach an den Erlebnissen, an den Sachen, die wir gelernt haben oder sehen durften, auch teilhaben kann. Und ich meine, irgendwann wird es uns ja vielleicht allen so gehen, dass wir nicht mehr mitfahren können und dass wir dann mit dem Internet, mit den virtuellen Lernräumen eben auch die Möglichkeit haben, trotzdem noch Sachen zu erleben, die wir, die man, wenn man einfach nur zu Hause bleibt, nicht mehr erleben würde.
Wenn man natürlich noch ein bisschen fit ist, das auch mitzumachen, den einen oder anderen Fußmarsch noch bewältigen kann und dann somit im, auch wenn man vielleicht schon in, ich sage mal, dem letzten Lebensabschnitt ist, doch noch so viel Neues zu lernen, zu erfahren und eine mehr als schöne Zeit zu haben. Aber auch für alle Menschen, die vielleicht nicht mehr so agil sind, auch für die gibt's tolle Angebote, nämlich unter anderem das Lerncafé. Daran kann jeder teilnehmen und darüber würden wir natürlich gerne ein bisschen was erfahren, was es damit auf sich hat und wie es genau abläuft.
Also das Lerncafé ist ein Beispiel dafür, dass dieser Verein ein virtuelles und reales Lernen kombiniert. Und dieses Lerncafé, das ist ein Online-Journal, das wird geleitet von einer Ute Lenke, die in Dorsten lebt, in Norddeutschland. Und die ist das Beispiel dafür, dass sie das verantwortlich leitet, obwohl sie nicht mehr reisefähig ist und praktisch darauf angewiesen ist, nur noch virtuell zu arbeiten, die aber jede Menge bewegt mit diesem Lerncafé und dazu braucht sie eben Leute, die sich engagieren, die dann irgendwie bei diesem sogenannten Online-Café mitmachen. Da geht's im Prinzip darum, dass man ein bestimmtes Thema bearbeitet, dass die viele Mitglieder sich selbst aussuchen dürfen, wo man drüber abstimmt. Ja, man könnte mal jetzt zum Beispiel über das Schreiben einfach mal drüber Beiträge sammeln und berichten und die Ute Lenke hat das mit einem wunderbaren Schreiben oder Motivationsschreiben an die vielen Mitglieder geschrieben. Schreiben Sie noch Briefe oder Postkarten mit der Hand? Wahrscheinlich eher selten und viele, die ich fragte, bekannten, dass ihre Handschrift unleserlich geworden ist. Ganz abgesehen von der Mühe und der Zeit und den unter Umständen unleserlich gewordenen Handschrift, ganz abgesehen von der Suche nach dem nächsten Briefkasten, das händische Schreiben so mit sich bringt. Jetzt schreiben sie Buchstabe für Buchstabe, lernt man in der Schule, dort ist es hohe Kunst, die den Kindern viel Geduld und Feinmotorik abverlangt. Unsere Autorinnen und Autoren sind angehende oder bereits erfahrene Schreiber oder Schreiberinnen, eben Schriftsteller. Was liegt näher, als ihnen mit dieser Aufgabe einmal Gelegenheit zu geben, nach Herzenslust über alle möglichen und unmöglichen Themen zu schreiben? Mark Twain sagte einmal, und er muss es wissen, schreiben Sie leicht. Man muss nur die falschen Worte weglassen. In diesem Sinne versuchen Sie sich doch einfach mal selbst darin und die falschen Worte wegzulassen. Das ist sozusagen unser Motivationsschreiben gewesen, das wir bekommen haben. Und dann kann sich jeder, der da irgendwie meint, es fällt ihm was dazu ein, kann sich da melden und da einen Beitrag liefern. Also mir fiel zum Beispiel nichts ein. Und zum Beispiel die Maya Pre, die hat dann geantwortet: Als Utes E-Mail bei mir ankam, lag ich entspannt in der Sonne. Eine Amsel sang und mir ging alles Mögliche durch den Kopf. Kurz darauf hatte ich meinen Füllfeder in der Hand und schrieb die ersten Zeilen in mein Arbeitsbuch, das mir schon mehrfach für das Niederschreiben der Erstfassung meiner Texte diente. Meine Gedanken waren zurück in meine Schulzeit gegangen. Schreiben besser gesagt, Schönschreiben war bei uns in der dritten oder vierten Klasse ein Unterrichtsfach. Bei mir stand da nie eine gute Note auf dem Zeugnis. Meine Schrift war unregelmäßig. Kein Vergleich, wie leicht die Feder jetzt übers Papier glitt. Schön schreiben kann ich nach wie vor nicht, aber es ist lesbarer, als wenn ich den Kugelschreiber nehme. Die Gedanken möchten vorauseilen, doch das können sie nicht. Ich musste die Worte erst aufs Papier bringen und später leider auch dann noch in die Tasten hauen. Und hier erfolgt dann die erste Korrektur des im Moment dahingeschriebenen Wortes. So schreibt sie dann ihren Text. Und die Beiträge, zum Beispiel. Genau,
also insgesamt gibt es 88 Lerncafé-Ausgaben. Das heißt, seit 2002 ist das. Du hast einige Themen, glaube ich, mitgebracht. Die aktuelle Ausgabe ist zum Thema Schreiben. Und ja, ich weiß nicht, an welchen
andere Beispiele sind Internet verbinden, Kleider machen Leute, Gentechnik, in Bewegung bleiben. Zu den neueren Themen gehört auch Hobbys, Dankbarkeit, Frauen sind anders, Männer auch, Wohnen im Alter, Freundschaft, etwas andere Reisen, vom Schenken und beschenkt werden, Ruhestand oder Unruhestand, wir sind digital, arm und reich. Also alles so Themen, die irgendwann mal da aufgekommen sind in der Diskussion mit den Teilnehmern. Und es gibt ausgesprochen gute Schreiber, wie zum Beispiel die Maya Bre. Und welche wie ich, die dann also mal, wenn irgendwie nichts Richtiges dann zukommt, sich dann aufopfern und versuchen dann auch was zu schreiben. Aber ich bin nicht so ganz, also mir fällt es dann nicht so leicht. Aber ich bin trotzdem motiviert, weil die Ute Lenke einfach so gut motivieren kann und auch eine sehr, sehr gute Journalistin ist, die das professionell dann überarbeitet und auch eben Ideen bringt. Dann schreib doch mal, es müssen nicht nur Briefe schreiben sein, es kann ja auch eine Autobiografie sein, es kann alles möglich sein, was einem dazu veranlasst hat, zu schreiben. Und da fällt ihr immer was ein. Und was dann eben an Artikeln fehlt, das schreibt sie halt dann halt mal kurz selbst. Also sie ist da vorbildlich und das macht für uns allen Spaß.
Das heißt, Sie nutzen die Zeit im Lerncafé, um sich gemeinsam auszutauschen und auf ein Thema hinzuarbeiten und dann kann jeder für sich die Feder oder den Kugelschreiber oder die Tasten schwingen und seine Geschichte zu Papier bringen.
Genau, und das ist schon erstaunlich, was. Also zum Schreiben fiel mir nichts ein, aber denen fiel jede Menge ein. Sie können es ja mal lesen.
Und wichtig, vielleicht an der Stelle, nicht alle können einfach schreiben. Du hast es ja auch für dich erzählt. Wir bieten also regelmäßig Schulungen und Workshops an, wo man selbst mal an Schreiben herangeführt wird, wo man zeigt, was es auch bedeutet, online zu schreiben, weil da muss man auch ein bisschen anders schreiben. Das heißt, Absätze, kürzere Sätze, um sich ein bisschen auf die Lesegewohnheiten in einem Online-Journal einzulassen. Und dann können ganz viele tolle, verschiedene Beiträge entstehen. Ich glaube, die letzte Ausgabe jetzt zum Thema Schreiben, da haben 12 Autoren und Autorinnen mitgearbeitet und insgesamt über 22 oder 23 Beiträge.
Also doch einiges, was da zusammengekommen ist, wo sie auch mithelfen, dass es zu Papier kommt, dass die Leute schreiben, eben auch mit allem, was dazugehört, können. Ja.
Der Sinn von diesem Viele ist eben, dass die Leute ernst genommen werden, dass es unter Umständen andere interessieren könnte, was man selber schreibt. Also, dass man selber schöpferisch tätig werden darf. Dass man nicht nur, sagen wir mal, lernt, sondern dass man selber produktiv ist und auch dazu animiert wird, irgendwie etwas zu machen, was ich normalerweise von mir aus nicht unbedingt jetzt tun würde.
Und die ganzen Geschichten, das wäre vielleicht noch ein Punkt, wo wir unseren Hörern mal nochmal deutlich sagen könnten, die werden danach abgedruckt und veröffentlicht. Wenn wir die lesen wollen, wo können wir das genau tun? Wo finden wir die schönen Geschichten, die da zu Papier gekommen sind?
Also die Geschichten aus dem Lerncafé, die findet man unter lerncafé.de. Dort sind dann praktisch die aktuellen Ausgaben zu finden unter dieser Internetadresse und man findet dort aber im Archiv auch alle anderen inzwischen 87 Beiträge, die dort im Archiv sind. Wenn man mehr über den Verein erfahren will, dann gibt es eine andere Webseite, die heißt Viele, also file-netzwerk.de. Und dort findet man dann aber auch den Hinweis auf das Lerncafé und andere Online-Projekte. Wir haben zum Beispiel eine Gruppe, die sich mit dem Thema jüdische Friedhöfe beschäftigt. Denen ist es ein Anliegen, die Vernichtung der Juden sozusagen als Thema aufzugreifen und das jüdische Erbe auch sichtbar zu machen und das insbesondere mit den jüdischen Friedhöfen. Da gibt es eine Sammlung von fast allen jüdischen Friedhöfen in Deutschland, die von denen gemacht worden ist. Das sind zwei Senioren und die haben aber ganz viele Autoren und Autorinnen, die sie da drin unterstützen, die dann auch die Fotos machen und letzten Endes kommt so eine ganz eigene Website zusammen zustande, jüdische-friedhöfe.de.
Der Verein des virtuellen und realen Lern- und Kompetenznetzwerks älterer Menschen e.V. hat noch viel, viel mehr zu bieten und bietet unter anderem auch Webinare an. Und das werden meine drei Gäste, Markus Marquardt, Barbara Heinze und Beate Braunens, jetzt noch vorstellen, was in den Webinaren zu erwarten ist.
Also die Form von Webinaren, die machen wir seit 2015, eigentlich mit monatlichen Veranstaltungen und seit 2020, seit dem Frühjahr 2020, machen wir wöchentliche Webinare. Das heißt, das ist eine Stunde, anderthalb Stunden, wo wir zusammenkommen und wo wir einen Referenten haben oder jemand, der aus unserem Kreis was vorstellt und wo wir dann auch versuchen, dazu ins Gespräch zu kommen. Wir machen das augenblicklich jetzt über Zoom. Das heißt, das sind Zoom-Webinare. Früher hatten wir andere Technik, also eine Zeit lang Big Blue Button und davor mal Adobe Connect. Das ist was so Unispezifisches. Das war aber alles sehr fehleranfällig. Inzwischen mit Zoom läuft das echt gut. Und wir zeichnen diese Sachen auch auf, zumindest einige dieser viele Webinare und stellen die danach über YouTube dann auf die Webseite auch drauf. Und das sind ganz unterschiedliche Themen. Das fängt an von Technik, Umgang mit Smartphone, also so klassische Digitalisierungsthemen, um Leute zu unterstützen und zu motivieren, bestimmte Apps zu nutzen, aber auch ganz andere Themen, wie zum Beispiel die Umweltgeschichte von Deutschland, das Thema Klimawandel, Nachhaltigkeit. Wir haben auch das Thema Kunst und Kultur immer wieder. Wir arbeiten ja auch mit anderen Orten zusammen. Zum Beispiel haben wir regelmäßig Veranstaltungen mit Kultur im Norden, wo dann Künstler vorgestellt werden, regionale Künstler. Wir haben aber zum Beispiel auch immer wieder Kooperationen mit dem Museum für Brot und Kunst, mit dem Ulmer Museum und auch mit der Kunsthalle Weishaupt, wo dann aktuelle Ausstellungen vorgestellt werden. Und diejenigen, die dann aus der Nähe von Ulm kommen, die können dann auch dorthin gehen, vielleicht gemeinsam auch mit dem Kulturtablett. Oder wir berichten von Ausstellungen vom Kulturtablett und anderen machen wir manchmal den Mund etwas wässrig, auch nach Ulm zu kommen, beziehungsweise kriegen ihn auch wässrig gemacht, mal woanders hinzugehen, zum Beispiel nach Berlin oder nach Lübeck, wo wir ja auch eine sehr starke Gruppe haben, ebenso in Kiel.
Also eine tolle Möglichkeit, doch nochmal was Neues zu erfahren. Und eine Frage, die will ich schon die ganze Sendung stellen. Ich glaube, jetzt passt sie perfekt nochmal hinein. Als älterer Mann, sage ich mal, wo ich irgendwann sein werde, da stelle ich mich vielleicht die Frage, gerade wenn es geht wie den aktuellen Seniorinnen und Senioren. Ich habe mein ganzes Leben mit der Technik, mit der ganzen Moderne nicht so viel zu tun gehabt. Warum soll ich mich im Alter bitte jetzt noch damit beschäftigen?
Das ist eine Frage, die haben wir 1997, als wir die ersten Projekte in so einem Bereich haben, schon gestellt bekommen. Da war so die Idee, das Problem stirbt ganz schnell aus. Jetzt sind wir 25 Jahre später dran und das Problem ist immer noch nicht ausgestorben. Das liegt an zwei Sachen. Das liegt einerseits daran, dass es immer wieder Menschen gibt, die nachwachsen und keine, nicht so vertraut waren mit der Technik. Das ist das eine. Und das andere ist, dass diese Technik sich auch ständig verändert. Das heißt, um jetzt wieder auf Sie zu sprechen zu kommen, wenn Sie dann irgendwann mal 60 oder 65 sind, dann bedeutet das ja, dass Sie nicht mit der Technik von heute umgehen müssen, sondern mit der Technik, die es dann gibt. Und da ist die Frage, ob es Ihnen gelingt, in Ihrem Berufsleben, in Ihrem persönlichen Umfeld sozusagen diese ganzen Entwicklungen mitzugehen. Und vielleicht gibt es dann die eine oder andere Entwicklung, wo es dann auch für Sie wichtig ist, dass Sie Unterstützung haben und dass Sie den Mut aufbringen, dann auch nochmal was Neues zu lernen. Und ich glaube, so geht es vielen von uns, die in dem Verein sind, aber nicht nur in dem Verein, sondern es gibt ja hier in Ulm zum Beispiel auch die Digitalmentoren, die hier vor Ort unterstützen. Das heißt, diese Unterstützung für ältere Menschen, ich glaube, die ist ganz, ganz arg wichtig, weil wir eben nicht, wenn man einmal drin ist mit der digitalen Technik, das immer kann, sondern durch ständige Neuerungen man eben auch dranbleiben muss am Ball. Und das ist schon eine Herausforderung für wahrscheinlich nicht nur für Ältere, sondern auch für Menschen, die im mittleren Lebensabschnitt sind und auch nicht jede Technik dann beherrschen.
Und dann ist es genau der Moment, wo wir zu Ihnen kommen. Und was sind so nochmal die Gründe, vielleicht gerade wenn Sie auch im Ausblick auf das restliche Jahr oder auf das nächste Jahr werfen, was sind die deutlichen Gründe, warum man dann unbedingt zu Ihnen ins virtuelle und reale Lern- und Kompetenznetzwerk älterer Menschen kommen sollte?
Naja, das Besondere von vielen ist es ja, dass man selbst sich mit einbringt. Also im Gegensatz zum Beispiel zu der Volkshochschule oder beim ZAWIF oben an der Uni geht es darum, dass man nicht einfach nur kommt und konsumiert, sondern sehr, sehr stark auch selbst sich einbringt, seine eigenen Interessen mit einbringt und auch selbst mitbestimmt, wo das Lern- und Kompetenznetzwerk hingeht. Das ist das eine. Und der Zusammenhalt zwischen den Menschen und der, und das haben wir jetzt gerade in Corona gesehen, der hängt eben davon ab, dass man nicht nur online miteinander sich austauschen kann, sondern dass man die Möglichkeit hat, sich persönlich zu begegnen, gemeinsam zu reisen. Das haben wir zum Beispiel jetzt bei der Rheinreise gerade ja eben ja schon gehört. Aber das gilt natürlich auch für zukünftige Veranstaltungen, gerade wenn wir wieder Menschen aus Ulm, aus Süddeutschland, also das, der Bereich Süddeutschland geht ja bei uns bis Mannheim, wo dann öfters jemand auch mit was macht, zusammenbringt wieder mit den Menschen, die wir mit im Netzwerk haben, die in Lübeck leben oder in Berlin leben, so dass wir uns da wieder begegnen. Und dafür erhoffen wir uns dann auch wieder mit Kompaktseminaren nach Corona uns wieder austauschen zu können, neue Sachen anzugehen und das dann aber auch wieder ins Internet zu bringen.
Das heißt, es soll wieder viel mehr in den Austausch gehen, was eine große Stärke vom Viele-Netzwerk eben ist. Es wird wieder mehr in Präsenz stattfinden und die Leute können sich treffen und gemeinsam eben neue Dinge lernen, was auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Möglichkeit ist und sich die älteren Menschen, die älteren Hörer, die uns heute zuhören, überlegen sollten, ob sie vielleicht Interesse haben, das mal zu besuchen, da mitzumachen. Aber man muss nicht warten, bis man im hohen Alter angekommen ist, sondern man kann auch schon früher mit dazukommen. Das kam heute ganz deutlich raus. Man kann am Kulturtablett teilnehmen, man kann am Lerncafé teilnehmen, man kann an den Webinaren teilnehmen und somit ein breites Angebot nutzen. Wir kommen damit leider schon zum Ende unserer gemeinsamen heutigen Plattformsendung auf Radio Free FM. Ich danke euch drei, Herr Marquardt, Frau Heinze und Frau Braun, dass Sie alle drei heute da waren und mir so ausführlich berichtet haben.
Vielen Dank.
Und wenn Sie, liebe Hörer, noch mehr über das Viele-Netzwerk erfahren möchten, dann klicken Sie sich rein unter viele wird viele-netzwerk.de geschrieben. Holen Sie sich die Informationen. Sie finden da dann auch die Geschichten, die zu Papier gebracht werden, die wir vorhin gehört haben und viele, viele weitere Informationen. Und dann haben Sie auch im hohen Alter noch eine tolle Beschäftigung, viel Neues und sind bis zum letzten Tag bestens gerüstet für die Welt und alles, was sie da erwarten kann. Und am Ende sind Sie die Experten und zeigen noch den jungen Menschen, wie es geht.
Das war die Free FM Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.